Sommer bei Radio Dreieckland. In dieser Woche hört ihr statt der gewohnten Magazine von 18 bis 19 Uhr die Wiederholung unserer Reihe Respect Words.
Herzlich willkommen zum Doppelfeature der Reihe Respect Words. Im ersten Teil hört ihr die Blindheit der anderen mit Mut, Humor und Expertise gegen den Alltagsrassismus, ein Feature von Martina Backes. Im zweiten Teil, wie schwul ist das denn? Homophobie und Transphobie im Netz und anderswo von Eva Gutensohn.
Respekt.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
Respekt vor Worten gegen Hassreden.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Okay, eine konkrete Situation, die ich ganz am Anfang erlebt habe. Ich denke, es war damals in Abschiebehaft, Grunau. Ich kam rein mit meinen Kollegen. Sie war kurz auf der Toilette, dann kamen die Kollegen rein. Und dann hat eine gesagt, mich gefragt, ob ich mit dem Putzen fertig bin. Da habe ich gesagt, nee, ich habe noch nicht angefangen, kommen Sie einfach mal rein.
Also Diskriminierung passiert immer, unbewusst oder bewusst. Ja? Also bewusste Diskriminierung macht mich kaputt, aber unbewusste versuche ich mal aufeinander zu setzen.
Und dann schauen wir mal, wie lange ich noch brauche, um mein Putzen zu Ende zu bringen. Das war sehr interessant, aber ich habe es humorvoll angenommen. Aber natürlich, als die Kollegen festgestellt haben, dass ich Teil der Trainerteam bin, war denen wiederum peinlich.
Also ich kann nicht Diskriminierung zugucken. Ich kann das nicht, egal ob Rassismus oder Adultismus oder weiß ich nicht, alles was da gibt von Diskriminierungsformen. Da bin ich präsent als Mensch. Ich werde nicht sagen, ich bin da, weil ich schwarz bin, aber als Mensch einfach.
Ja, ja, die waren total irgendwie schockiert, dass der schwarze Mensch nicht da, um die Räume zu putzen, aber den mal irgendwie zu begleiten. Und solche Situationen kamen immer wieder vor.
Die Blindheit der anderen. Mit Mut, Humor und Expertise gegen den Alltagsrassismus.
Akin Ola ist mein Name. Ich bin gebürtiger Nigerianer, lebe aber schon einige Jahre in Berlin. Ich bin zurzeit der Vorstandsvorsitzender von Afrika Rat Berlin Brandenburg, ein Dachverband mit 38 Mitgliedsvereinen. Es ist ein Dachverband von afrikanischer Initiative und ja, Organisation, die in Land Berlin und Brandenburg ihre Sitz haben.
Akin Ola Famson war als interkultureller Berater und Vorstand des Afrika-Verbandes Brandenburg für ein interkulturelles Training eingeladen und wurde als Putzkraft wahrgenommen. Raymond Driessen hat ebenfalls viele Jahre Erfahrung als Bildungstrainerin.
Ich war Gymnasiallehrerin in Senegal und hier arbeite in Erwachsenenbildung als Seminarleiterin für internationale Schulpartnerschaften, aber auch in Richtung bürgerschaftliches Engagement arbeite ich, ja. Berate, begleite und qualifiziere.
Universität Bamberg hat eine Stelle ausgeschrieben zur Fakultät Europäische Migrationsforschung.
So wie Raymond und Akin Ola ist auch Dr. Ali Fateh als Bildungsexperte und Trainer tätig.
Ich habe mich nach meiner Dissertation zu dem Thema für diese Stelle beworben, war ich aufgeregt, bin ich nach Bamberg gefahren, bin ich zur Universität gefahren. Da kam ich rein und suchte ich den Ort in dem Vorstellungsgespräch. Diese Förderschalter, die einfach durch eine Scheibe einfach dich sehen, Und ich fragte nach dem Zimmer und ich bin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Könnten Sie bitte mir sagen, überhaupt so, wo ich Professor so und so und Zimmer so und so finde? Ich dachte am Anfang, irgendwie, ich höre die Antwort nicht richtig. Ich habe mit dem Wort wie bitte nochmal erzählt. Dann dachte ich mir, nee, ich höre richtig. Das heißt, der Satz lautet irgendwie, wir haben keine Pizza bestellt.
Ali hat Respekt für den Beruf des Pizzalieferanten. Die diskriminierende Komponente am Blick des Pförtners ist für ihn, nicht als das wahrgenommen zu werden, was er ist, nicht als Individuum, sondern als eine Kategorie. Die Wahrnehmung als Pizzalieferant oder als Putzkraft ist keine gewöhnliche Verwechslung. Es ist Teil des Alltagsrassismus, mit dem Menschen konfrontiert werden, die als zugewandert wahrgenommen werden.
In dieser Widerspiegelung mein Gesicht irgendwie auf diese Scheibe schaute ich und sagte, ich bin ich. Und kam dieser Satz mehrfach irgendwie, wir haben keine Pizza bestellt. Ich merkte an dem Moment irgendwie, je mehr ich meine Frage wiederhole, ich wiederhole nur und keiner hört das. Bevor ich in der Tür irgendwie reinkam zum Vorstellungsgespräch, merkte ich irgendwie, ich bin schon aufgeregt. Es kocht in mir, ja. Es kocht in mir, dann muss ich mir die Frage stellen, weil ich als Pizzalieferant wahrgenommen würde, bin ich aufgeregt, oder weil ich rassistisch behandelt wurde, würde ich aufgeregt. Da alle diese Fragen bin ich zu Vorstellungsgespräch gegangen.
Negativ ist, dass die packen alle Leute in einem Topf, egal ob man Geflüchteter ist oder lange Migranten oder hier geboren, alle sind in einem Topf manchmal. Also darf ich nicht verallgemeinern, aber einige denken auch so.
Und gerade weil ich vielleicht selbst mit meiner politischen Sozialisation, mit meiner familiären Sozialisation immer wieder irgendwie an dem Punkt gelandet bin, irgendwie als anderes behandelt zu werden, vom sogenannten Herkunftsland Iran bis hierher, habe ich mir meine Biografie und mein Leben irgendwie zu meinem Beruf gemacht.
Eigentlich dies hier hat mit meiner persönlichen Erfahrung zu tun, beziehungsweise meiner Biografie. Ich habe mich irgendwann mal entschlossen, mit dem Verwaltung zu arbeiten, weil ich beobachtet habe, wie zunehmend Rassismus bzw. Diskriminierung praktiziert wurde in verschiedenen staatlichen Institutionen, unter anderem die Polizei.
Ein gemeinsamer Schwerpunkt der drei Bildungstrainerinnen, Akinola, Raymond und Ali, ist die diskriminierungssensible und antirassistische Bildungsarbeit. Sie alle sind darin ExpertInnen in doppeltem Sinne. Zum einen, weil sie es gelernt haben, ihre Ausbildungen qualifizieren sie dazu. Zum anderen, weil sie als People of Color, als die sie sich gelegentlich zumindest selber bezeichnen, eigene Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben.
Ah ja, stimmt. Ich glaube natürlich, die ersten Eindrücke, wenn Leute mir begegnen, ist einfach, ja, einfach, er kommt aus Afrika. Ah, wie ist es bei euch in Afrika? Und da muss ich erstmal lachen und sage, ja, Afrika.
Leopold Loimassi war als Deutschlehrer und Begleitperson einer kamerunischen Schulklasse nach Hamburg gekommen. Inzwischen ist auch er Trainer für die pädagogische Begleitung von entwicklungspolitischen Schulaustauschprogrammen.
Gut, ich kann leider nicht wissen. Afrika besteht aus 54 Ländern und jedes Land und in dem Land auch gibt es noch viele Unterschiede. Also ich kann jetzt nicht so sagen, Afrika ist so. Das ist viel dynamischer.
Ja, ich möchte das nicht. Ich habe das auch laut gesagt. Also ich möchte nicht begrenzt bin, weil ich aus Senegal bin. Und die sagen, ich bin der Experte aus Senegal. Das geht nicht. Ja. Das stimmt, ich bin dort geboren, ich habe meine Sachen dort, meine Erfahrung, aber es gibt Leute, die andere Perspektive über Senegal haben, die dort gegangen. Und diese Expertise muss man auch betrachten. Es gibt unterschiedliche Expertise. Jeder von uns ist ein Individuum und hat unterschiedliche Expertise, ja, was kulturell oder sprachlich.
Und wenn Sie mich so langsam kennenlernen, muss ich auch ab und zu wieder sagen, bitte bei uns in Kamerun, wenn Sie jedes Mal immer sagen, in Afrika, also, ich bin kein Vertreter von Afrika, ist auch ein schlechter Vertreter von Kamerun. Aber viele sind manchmal enttäuscht, dass ich einfach sie ablenke von ihrer Weltauffassung, von ihrem Verständnis von Afrika oder von Kamerun.
Ali Akinola Leo Raymond. Wie gehen Sie persönlich mit Alltagsrassismus um? Was wollen Sie in Ihrer diskriminierungssensiblen Bildungsarbeit vermitteln? Und wann gelingt das? Und an was scheitern Sie?
Aber die bewusste zum Beispiel in transkulturellen Teams, dass man nicht in Deutschland sozialisierte Trainerin nicht wahrnehmen und nur kommunizieren mit den weißen Trainern, das ist Diskriminierung, Rassismus sogar. Also solche Sachen, das sind konkret und das passiert.
Es ist Standard, eine Vorbereitung etwa einer Schulklasse auf eine Begegnung zwischen Jugendlichen aus Nord und Süd in einem Team zu bewerkstelligen. In transkulturellen Teams arbeiten Trainerinnen unterschiedlicher Herkunft zusammen, mit und ohne migrantischer Erfahrung. Oder man könnte auch ganz konkret sagen, mit und ohne persönlicher Rassismuserfahrung.
Aber ich fange an einfach von mir selbst. Ich werde in viele Situationen, je nachdem überhaupt so welcher gesellschaftliche Diskurs über Iran läuft, davon angesprochen. Genau an dem Moment, an der Sekunde, wo meine soziale Umgebung bzw. in der Begegnung, Beteiligte in der Begegnung erfahren, dass ich ein Mensch aus diesem Land bin. Ein Beispiel ist das Anfangsphase, dieser gesamte gesellschaftliche Diskurs oder Diskussion in intellektuellen Szenen, auch in linken Szenen, aber nicht ohne meine Tochter.
Das Buch sowie der Film Nicht ohne meine Tochter von Betty Mahmoudi basieren auf der persönlichen Erfahrung der Autorin über ihre Ehe und die Flucht mit ihrer Tochter vor ihrem Mann aus dem Iran. Das Buch wurde für den Pulitzer-Preis nominiert und weltweit in 8 Millionen Exemplaren verkauft, davon allein 2 Millionen in Deutschland. Buch und Film wurden wegen der dramaturgischen Übertreibungen bis hin zur anti-iranischen Hetze scharf kritisiert. So schreibt eine Rezensentin 1991 in die Zeit: Sie reproduzieren rassistische Pauschalisierungen. Sie schürgen Ängste vor fanatisierten, irrational handelnden Orientalen und vor einer erwarteten Flut von Flüchtlingen.
Ich kannte das Buch nicht, ich wusste irgendwas im englische Sprache einfach so eine Veröffentlichung gibt. Und dann kam es deutsche Übersetzung und dann gab es so eine Initiative Oscar für Rassismus. Alle haben sich irgendwie dagegen gewehrt, aber auf jeden Fall in allen Schichten in unserer Gesellschaft, von Linken bis hin zu Konservativen, wo ich aufgetreten bin, wurde ich gefragt, wie ist denn das? Stimmt das? Stimmt nicht das? Bis hin zu hinein in meine private Beziehung. Das heißt, auf einmal, die Eltern meiner damaligen Freundin, hatten sie eine große Angst gehabt, dass ein Iraner mit der Tochter befreundet ist und da könnte was passieren.
Ali kämpfte allerorten mit seiner ihm aufgedrückten Rolle als männlicher Repräsentant einer gewaltsamen Männergesellschaft, im privaten wie im öffentlichen Raum. Dass er selber als politisch Verfolgter im Iran und in türkischen Gefängnissen auf der Seite der Opfer Gewalterfahrungen gesammelt hatte, hat dann niemanden interessiert. Anders erging es Akinola. Er ist Musiker und damit entsprach er durchaus der Wahrnehmung der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Ich bin aus persönlicher Betroffenheit zu dieser Thematik gestoßen. Ich habe damals als Künstler in einem Projekt in Land Brandenburg mitgemacht. Es geht damals um ein Projekt von Innenministerium von Land Brandenburg, es heißt Ausländermarkenschule. Und Ziel dieses Projekts damals war, die sogenannten Ausländer, die Migranten, mal die Chance zu geben, ihre Kultur hautnah an die Schülerinnen von Land Brandenburg zu bringen.
Trommeln, so Akinola, sei sein Hobby. Es hat ihm den Einstieg in seinen Beruf ermöglicht. 20 Jahre ist das her. Hautnah, Ausländer machen Schule. Akinola schmunzelt beim Zitieren dieser Beschreibung des damals sicher gut gemeinten Projektes. Das Diskriminierende daran ist die Beschränkung auf die Kultur. Als Trommler und Künstler waren sie plötzlich willkommen. Die Stilrichtungen der Programme zur interkulturellen Bildung erfuhren einen Wandel. Nicht nur Kultur, sondern globales Lernen und Gerechtigkeit waren dann in den Ende 90er Jahren die Stichworte.
Und irgendwann mal kam die Modewort globales Lernen. Es geht damals um Thema Gerechtigkeit und Globalisierung. Und in dem Zusammenhang habe ich angefangen, mit Erwachsenen zu arbeiten. Damals geht es um die Schulung bzw. Fortbildungsreihe für die Pädagogen, vor allem die Sozialpädagogen in Land Berlin und Brandenburg.
Inzwischen drehen sich viele Tätigkeiten des gebürtigen Nigerianers um antirassistische Bildungsarbeit. Akinola schloss sich dem BDBD, dem Bund für Antidiskriminierung und Antirassismusarbeit in Berlin, an.
Und wir haben ganz am Anfang im Rahmen eines EU-Projekts, also Transnationalprojekt NAPAP, also National Association of Police Against Prejudice, angefangen, die Beamten, also die Polizisten, Polizistinnen zu schulen. Und damals ging es rund um Thema interkulturelle Kompetenz, erworben von interkulturelle Kompetenz. Als ich angefangen habe mit BDB e.V., durften wir damals nicht über Rassismus reden. Rassismus wurde mehr oder weniger tabuisiert. Das Begriff wurde nicht zugelassen, mit dem Argument, Polizei kann gar nicht rassistische Institution sein.
Trotz seiner zahlreichen Jahre antirassistischer Trainings haftet dem Vorsitzenden des Vereins die Rolle des Trommlers an. Klar, auch das entspricht der Wahrheit, aber eben nur einem sehr kleinen Teil seiner Lebenserfahrung.
Für die Kollegen oder überhaupt für selbst in meinem bekannten Kreis, viele, die mich durch meine künstlerische Tätigkeit kennengelernt haben, wundern sich immer wieder, wenn sie dann irgendwie mitkriegen, dass ich nicht nur mit meinen Träumen durch das Land reise, sondern auch in Auftrag verschiedener Bildungsträger unterwegs bin. Dann fragen sie, was machst du denn da? Träumst du immer mit diesen Menschen? Dann sage ich, nee. Manchmal lasse ich mein Träume zu Hause, dann nehme ich mein Laptop und mein Gehirn mit.
Akinola lacht. Er nimmt die Reaktionen seiner Beamten humorvoll. Doch das gelingt nicht immer. Ali teilt die Erfahrung von der Mehrheitsgesellschaft mit dem vermeintlichen Wissen aus dem Buch »Nicht ohne meine Tochter« skeptisch begutachtet zu werden mit vielen Iranern und Iranerinnen. Eine lästige, Begegnung behindernde, Kontakt vernichtende und daher sehr schmerzliche Erfahrung.
Nicht ohne meine Tochter dachte ich mir, es ist so lange, dass das Buch irgendwie meine Unterhaltungen und mein Leben sozusagen, mein Auftritt, meine Begegnungen bestimmt. Was kann ich tun, wie kann ich mich schützen? Das war für mich so eine große Frage.
Wie kann man sich vor der Ignoranz der manches Mal verletzenden Blindheit anderer schützen?
Im Alltag, es gibt so eine ironische Bemerkung und irgendwie auch die Vorbereitung für die Frage, woher kommst du? Ich komme aus dem Bauch meiner Mutter. Woher kommst du? Das heißt so, es gibt immer Entwicklung von Alternativen erstmal, dass man sehr stark irgendwie auf diese Frage vorbereitet sein muss, weil selbst diese Frage, wenn es auch nicht so beabsichtigt ist, von der Fragenden, diese Reduzierung irgendwie erweckt bestimmte Wunden.
Geblendet von Stereotypen zu übersehen, wer der Mensch ist, mit dem man es gerade zu tun hat, ist die eine Sache. Eine andere, dass Menschen ohne Rassismuserfahrung kaum eine Vorstellung davon haben, wie viel Kraft es kostet, als Diskriminierende ständig antidiskriminierende Alltagsarbeit zu leisten.
Ist wichtig, weil die kapieren das nicht. Also die Weißen, also die blenden das einfach. Die haben Angst oder viele wollen das nicht ansprechen oder wollen das dramatisieren. Das ist schwierig. Man muss diplomatisch damit umgehen. Ne? Also das ist wichtig einfach mal.
wenn es um ausdrückliche verbale oder nonverbale Rassismus geht. Sowas kriegt man mit. Sowas kann jeder irgendwie für sich feststellen. Aber die latente Rassismus, verbal oder nonverbal, festzulegen, ist total schwierig. Genau, also das ist, was ich als subtile Rassismus, die verschiedenen Erscheinungsformen von subtile Rassismus nenne. Für einen weißen, sozialisierten Mensch, dies jetzt zu durchblicken, ist verdammt schwierig. Ja, weil die Erfahrung mag dieser Mensch nicht. Selbst wenn latent Rassismus irgendwie ausgeübt wird, also direkt vor ihm, würdet ihr das nicht merken. Und das ist genau das.
Also manchmal bin ich ganz locker und sage, ich bin da, ne? Also ich kann auch was sagen, ich bin auch Seminarleiter oder so. Manchmal mein Co-Teamer sagt, ja, hier Raymond und so, also das ist unterschiedlich, ne?
Am Anfang bin ich so immer aufgeregt, habe ich versucht, immer mich zu erklären oder meine Gedankengänge. Viele später irgendwie sozusagen, wenn so ein halber Satz da ist und dass ich diese Ungeduld merke, irgendwie, dann halte ich die Klappe. Versuche ich nicht mehr sozusagen da weitergehen und meine Gedanken preiszugeben. Also so, es hat viel zu Selbstentwicklung bei mir beigetragen.
Das Gefühl der Unterschiede entsteht nur oder meistens zu Beginn der Begegnung mit dem anderen. Und mit der Zeit und je nachdem, wie offen man sich anbietet, dann kann man jetzt zu den gemeinsamen, manchmal kommt man zu den absoluten Gemeinsamkeiten in vielen Bereichen, nur sagt man, ja gut, Farbe, Hautfarbe ist anders oder so, aber wir fühlen genauso an, alle haben Gefühle zum Beispiel, es sind Gemeinsamkeiten oder biologische Bedürfnisse oder dies und das.
Meine Philosophie ist erstmal, der Weg ist das Ziel, das heißt Rassismus, Europa, ein Kontinent, in dem auch Aufklärungsepoche dazugehört, aber Kant und Hegel irgendwie auch dazugehören, irgendwie die Rassismus in der Philosophie verankert haben, ist eine Denkweise, ist eine Betrachtung irgendwie, die sehr universell geworden ist auf einer Seite.
Eigentlich, es geht nicht um was ich sage oder nicht sage, sondern es geht um die Macht. Wer sagt wem was? Wer erlaubt sich etwas von wem zu sagen?
Das regt mich auf, immer noch. Wobei ich immer mir vorgenommen habe, mich nicht aufzuregen, sondern einen Umgang damit zu finden. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt der Eurozentrismus. Das ist ein Aspekt, der irgendwie sozusagen, wir haben die wahre Bildung. Kauft ihr die Ware? Gehört ihr zu uns? Konsumiert ihr die Ware? Inhaliert ihr die Ware? Gehört ihr zu uns? Können wir gleich Augenhöhe gewährleisten? Konsumiert ihr nicht? Inhaliert ihr sowas nicht? Dann gehört ihr nicht dazu. Das heißt, das ist aus meinen Augen nicht mehr viel anderes als diese missionare Zivilisation sozusagen, Anlass und Vernichtung der Kulturen und Vernichtung der Menschen.
Also ich kann nicht Diskriminierung zugucken. Ich kann das nicht, egal ob Rassismus oder Adultismus oder weiß ich nicht, alles was da gibt von Diskriminierungsformen, da bin ich präsent als Mensch. Ich werde nicht sagen, ich bin da, weil ich schwarz bin, aber als Mensch einfach. Wenn wir so als Basis haben, das funktioniert, dann nehme ich die Rolle einfach, dass ich neben dem verletzten Menschen auch dabei bin erstmal. Ist mein erster Mensch erstmal. Und dann zweite Position, die andere Person, die verletzt hat, um zu verstehen, was das soll. Und ob genau weiß, was er getan hat, ne? Ja, und das ist meine Art, einfach diplomatisch damit umzugehen. Nicht diese harte Sachen, ihr seid böse oder so. Nee, das ist nicht meine Art. Das ist nicht meine Art und das will ich auch nicht. Ich möchte Begegnung und Kommunikation einfach. Ja? Aber wenn Leute bewusst und bösartig agieren, dann habe ich eine andere Haltung.
Ziel meiner Arbeit ist, den Mensch mit seinem Menschen- und Weltbild durch diese Arbeit fassbar zu machen. Dass wir über dieses Menschenbild und Weltbild miteinander, mit unserem Wertesystem in einem Dialog, in eine Auseinandersetzung kommen. Und wo wir alle diese Fehlbildungen, was wir internalisiert haben in uns, ist über Tradition, über die Familie, über die Bildung etc., versuchen wir, zum Abbau dieser Bilder beizutragen. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Und im Kernpunkt steht für mich, dass, mit welcher dieser Brille irgendwie sind wir unterwegs.
Also multiperspektivisch denken ist ganz wichtig, ne? Also für mich, wenn wir arbeiten, und das betrifft nicht nur Leute, die diskriminieren werden, sondern auch Leute, die diskriminieren. Also das betrifft uns alle, genau.
Ali Fatih, Raymonde Driessen, Leopold Loimassi und Akinola Famson. Die Autorin lernte sie im Rahmen von Vorbereitungsseminaren für diskriminierungssensible Bildungsarbeit kennen. Raymonde Driessen engagiert sich als Ansprechpartnerin für POC-Trainerinnen, People of Color, und sie will vor allem auch dem institutionellen Rassismus etwas entgegenhalten.
Also in Strukturen muss man viel machen, ne? Also strukturelle Diskriminierung ist unsichtbar. Wir leiden darunter, das sieht man das nicht so. Deswegen muss man ein bisschen lauter sein, aber halt heißt nicht aggressiv, heißt nicht Schuld geben, weil diese Strukturen sind Menschen, die da sitzen. Da muss man strategisch arbeiten. Also das ist meine Haltung. Ja. Also Strukturen müssen einfach mal denken. Nicht alle Leute sind weiß. Punkt.
Leopold Loimassi regt sich gelegentlich über die kamerunische Regierung auf. Als er noch in Yaoundé lebte, beherbergte er in seiner Wohngemeinschaft Studierende und Arbeitende aus Europa.
Ich muss vielleicht auch was verraten hier. Ich bin einfach sauer auf kamerunische Regierung, dass sie sich so jeden Tag in der Zeitung, in der Presse so gefreut haben, dass die Zahl der Touristen, die nach Kamerun kommen, einfach schnell gestiegen ist. Ich sage immer, ich habe einmal zum ersten Mal so 19 Personen aus Deutschland in Kamerun geholt, nach Kamerun geholt, und das zweite Mal kamen 12, und sie fragen nie, wie das entstanden ist. Und ich muss sie auch wirklich richtig vorbereiten, sonst viele haben im Fernsehen gelesen und mal gesehen oder im Radio oder keine Ahnung und sagen, nee, das ist sehr schwierig da unten, vor allem die meine Mitbewohner. Ich habe in meinem Haus jetzt eine kleine WG organisiert, Praktikanten aus Deutschland, die für Goethe-Institut oder für GIZ oder für andere Organisationen in Kamerun, sie kommen bei mir unter und wir können jeden Tag austauschen und ich bereite sie auch vor auf alles, was auf sie kommen kann.
Ali Fatih beklagt sich über das allerorten ihm entgegenschlagende Helfersyndrom oder Helferinnensyndrom, mit dem er zum Beispiel von einer Hilfsorganisation auf einer Veranstaltung konfrontiert wurde, zu der er als Experte geladen war.
An dem Punkt der Diskussion, wo es so um Helfersyndrom handelte, als ich darüber diskutiert habe, weil meine Biografie am Anfang, dass ich als politisch Verfolgte hierher gekommen bin und mir Asyl gewährleistet wurde nach Artikel 16, politisch Verfolgte genießen Asyl. In einem halben Satz hat die nette Dame gesagt, so, Hilfe kann immer noch nicht schlecht sein. Das heißt, der Artikel 16 selbst sozusagen wurde nicht in seinem politischen Kontext verstanden, sondern als Hilfersyndrom interpretiert, dass es nicht mein Recht sei, sondern irgendwie als Hilfe mir angeboten worden sei. Und ja, da merkte ich, okay, aus meinem Status irgendwie, dass ich die durch Artikel 16 politisch Verfolgte genießen Asyl aus einer politischen Tradition in einem faschistoidisches Land sozusagen erstmal, wo Faschisten an der Macht waren und aus dem Grund irgendwie viel Widerstand geleistet worden und viele Opfer davon irgendwie dann zurückgekommen sind und mit der Wertschätzung diese historische Erarbeitung einer Artikel, nämlich Artikel 16 im Grundgesetz verankert haben und das Recht für alle Menschen gewährleisten irgendwie, wird auch als Hilfe Dynamik dann benutzt. Das ist so ein Alltag. Das ist so teilweise im Alltag passiert. Das ist so, Humor ist auch ein Lebenskraft.
Akinola Famson setzte schon sehr früh auf die Schaffung politischer Strukturen, um dem Rassismus zu begegnen.
Eigentlich, ich habe auch damals schnell festgestellt, dass die ganze Ausländerpolitik auf Kosten meiner Community, beziehungsweise Menschen wie ich, getragen wird. Am Anfang habe ich mich viel in verschiedene so Protestaktionen irgendwie reingemischt, bis es mir dann klarer geworden ist, dass also Protest alleine reicht nicht, sondern ich muss mehr tun, vor allem was die Führungsebene angeht, die Entscheidungsträger, muss irgendwie angesprochen werden. Und das habe ich zum Aufgabe für mich damals gemacht.
Die Blindheit der anderen. Mit Mut, Humor und Expertise gegen den Alltagsrassismus.
Respekt.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Right with gays. Oh yeah. Right with gays. Oh yeah. Right now. Right with gays. Oh yeah.
Wie schwul ist das denn? Homo-, Bi-, Transphobie in Deutschland und anderswo. Ein Beitrag von Eva Gutensohn.
Für uns ist Homophobie die Abwertung und Ungleichbehandlung von Homosexualität bzw. Lesben und Schwulen im Vergleich zu Heterosexuellen oder Heterosexualität.
Markus Ulrich, Pressesprecher vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland.
Das ist sozusagen einerseits natürlich eine, ich sag jetzt mal, Beleidigung, Verschmähung, Bedrohung, Gewalt, aber auch, wenn man dann sozusagen weitergeht, auch Ignoranz, Tabuisierung sind dann sozusagen auch natürlich Formen. Also da kommen wir natürlich dann auch in die Frage nach den Gewaltbegriff, der inzwischen auch sehr vielfältig gedacht wird über physische, psychische bis hin zu struktureller Gewalt. Und ich würde sagen, Homophobie ist die Abwertung von Lesben und Schwulen, wobei man natürlich auch wieder sagen muss, dass jede Definition mit Begriffen arbeitet, die in sich selbst dann auch wieder weniger Sicherheit geben, als sie vielleicht auf den ersten Blick geben, weil Abwertung sozusagen natürlich genauso ein Begriff ist, der dann wieder gesagt werden kann, ab wann beginnt Abwertung. Also da rettet man sich dann immer von Definition zu Definition und vor allen Dingen, da kommt es ja dann auch zu sehr, ich sag jetzt mal, widersprüchlichen Argumentationen. Also die CDU-CSU hat auch immer gesagt, dass sie niemanden diskriminiert und dass sozusagen das und das und das keine Diskriminierung ist. Oder zum Beispiel katholische Kirche, die halt irgendwie sagt, naja, Homosexualität ist Sünde, aber Lesben und Schwule sollen nicht diskriminiert werden. Also da ist sozusagen, ist ja schon eine gewisse Schizophrenie am Start.
Ein kleiner Abriss deutscher Homophobie-Geschichte und deren Überwindung, zumindest auf rechtlicher Ebene. Die Abschaffung des Paragraphen 175, der männliche Homosexualität in der Bundesrepublik Deutschland noch bis 1994 unter Strafe stellte. Lesbische Sexualität spielte bis dato als vom Mann unabhängig gedachtes Begehren offenbar keine Rolle. Erst zu Beginn der 1990er Jahre wurde Homosexualität endgültig aus den psychologischen und psychiatrischen Diagnosekatalogen gestrichen. Im Jahr 2008 ein Mahnmal für die Personen errichtet, die in der Zeit des Nationalsozialismus wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Der jährlich gefeierte Christopher Street Day ist ein wichtiges Signal der Emanzipation, des gewonnenen Selbstbewusstseins und der Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen und Bisexuellen im öffentlichen Raum. Und schließlich die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare im Sommer 2017. Das Deutsche als eines der letzten Parlamente der Europäischen Union. Ein juristisches Happy End mit den bürgerlichen Institutionen. Viele sagen ja immer, Ehe ist die Partnerschaft zwischen Mann und Frau, Punkt.
Für mich persönlich ist Ehe das Zusammenleben von Mann und Frau.
Fängt da schon Homophobie an?
Für uns ist es ganz klar Homophobie gewesen, weil man halt, wenn man ausgeht von der Abwertung oder Ungleichwertigkeit von heterosexuellen und homosexuellen Beziehungen, klar natürlich sagen kann, okay, wenn die eine Beziehungsform das kriegt und die andere das nicht, ist es genau diese Herabsetzung und Ungleichbehandlung von Homosexualität und Heterosexualität dafür. Deswegen finde ich da eigentlich keine Diskussion, ob es homophob ist oder nicht, wenn man bestimmte Beziehungsformen oder Institutionen nur für heterosexuelle Menschen und Paare öffnet.
sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
Rechtlich kann man sagen, dass sich Deutschland verbessert hat und auch linear verbessert hat. Ja, also es gab jetzt eher nicht den Fall, dass Rechte wieder abgebaut wurden, Schutzmaßnahmen wieder abgebaut werden. Gesellschaftliches Klima ist natürlich eine andere Frage. Und man sieht ja jetzt auch gerade an den Entwicklungen in den letzten 2 Jahren, wie fragil bestimmte Einstellungen und Verhalten eigentlich auch sind. Gerade sozusagen mit rechtspopulistischen Attacken auf eine offene, liberale Gesellschaft kann sich das gesellschaftliche Klima sehr viel schneller drehen als vielleicht das rechtliche. Deswegen würde ich da schon nochmal wirklich eine Unterscheidung machen zwischen rechtlicher Gleichstellung und gesellschaftlicher Gleichstellung. Und bezüglich der rechtlichen Gleichstellung kann man einfach sagen, dass sich Deutschland kontinuierlich verbessert und da auch mehr passiert. Gesellschaftlich ist es einfach viel, viel schwieriger zu bewerten. Und wie gesagt, auch sehr viel fragiler, weil zum Beispiel auch Einstellungen lassen sich natürlich nicht so einfach verändern, wie, sage ich mal, dass die Ehe geöffnet wird, ist einfach mit dem Gesetz und am nächsten Tag ist dann auch die Ehe geöffnet. Ja, also Rechte sind sozusagen das eine, können auch gesetzlich verordnet werden. Andere Sachen, wo es auch um Einstellungswandel geht, wo es um Verlernen von Homophobie geht, ist natürlich viel schwammiger, viel diffuser und wie gesellschaftliches Lernen funktioniert, und wie stabil das auch ist, ist halt einfach fast nicht messbar. Aber ich glaube, diese Bedrohungslage für eine offene und liberale Gesellschaft sieht man ja gerade in Deutschland gerade auch sehr stark. Auch in ganz Europa haben wir dieses Problem, dass es sozusagen Attacken gibt von vielerlei Seite, ja. Und insofern wage ich da jetzt nicht eine Prognose abzugeben, aber rechtlich, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, kann man ganz klar sagen, dass es immer besser wurde.
Ja, die Frage zielte schon auch ein bisschen in die andere Richtung ab, nämlich, also Beispiel, Stichwort soziale Medien. Also was beobachtet man da? Und da haben Sie es ja auch schon angedeutet, also durch die Erstarkung von konservativen, rechtspopulistischen Kräften könnte ich mir vorstellen, dass sich da dann auch was in die andere Richtung tut, also dass es dann schlechter wird. So.
Was man natürlich auf jeden Fall beobachten kann, aber es ist auch immer schwer zu vergleichen, ja. Ist, dass das Klima natürlich rauer geworden ist, beziehungsweise es im öffentlichen Diskurs rauer geworden ist. Man kann jetzt durchaus über soziale Medien natürlich auch sagen, hat eine Demokratisierung von Öffentlichkeit stattgefunden und vielleicht waren manche Sachen oder manche Leute hatten keinen Zugang, zu Recht vielleicht auch für Öffentlichkeit, sodass man durchaus sagen kann, vielleicht gab es diese Meinung auch schon vorher, fanden aber im öffentlichen Diskurs nicht statt. Und jetzt werden sie hochgespült, weil einfach alle Leute einen Facebook- oder einen Twitter-Account haben und sich da irgendwie zu bemüßigt fühlen, ihren Hass durch die Welt zu pesten. Das ist sozusagen sicherlich schwer nachweisbar. Was auf alle Fälle ankommt, ist, dass es ja auch gerade im sozialen Netz da auf einmal leichter geworden ist, mit Hass um sich zu werfen. Und da auch nochmal für eine Verunsicherung zu sorgen, die natürlich auch, ich sag jetzt mal, im nicht digitalen Alltag spürbar ist.
Welche Inhalte werden denn da so grob transportiert? Was sind dann so die Kernaussagen in den sozialen Medien?
Also ich glaube so, dass es natürlich anfängt von, ich sag jetzt mal, sehr harmlosen Sachen wie ich mag die nicht oder ich finde irgendwie Familie ist Vater, Mutter, Kind. So, das sind sicherlich Sachen, die man als homophob einstufen kann. Die jetzt aber in dem Ausmaß vielleicht, also auf jeden Fall die Meinungsfreiheit nicht verlassen haben, beziehungsweise das Recht auf Meinungsfreiheit durchaus davon gedeckt sind. Aber es geht natürlich dann weiter zu Sachen, ganz klar, da haben wir Gewaltaufrufe, da haben wir eklig, da haben wir ganz klar auch, also wo man sich ja schon auch wundern muss, was da für Vokabular teilweise am Start ist. Und man wird ja Lust, sozusagen Leute beleidigt und beschimpft werden, auch persönlich angegangen werden, die dann doch auf jeden Fall unter der Gürtellinie und oft dann auch sicherlich die Strafbarkeit von Äußerungen oder die Strafbarkeit berühren, wobei natürlich, und da kommen wir jetzt in den nächsten, ich sag jetzt mal, Problemkreis, es ja vor allen Dingen weniger vielleicht um die rechtliche Voraussetzung, um diese Sachen zu ahnden sind, als dass es in der Praxis so schwer durchzusetzen ist, weil diese oder praktisch bei Unternehmen wie Facebook oder YouTube Daten nicht rausgeben zur Strafverfolgung oder weil Sachen bei der Polizei sozusagen nicht ernst genommen werden und so weiter und so fort. Also da kann man auch nochmal durchaus eine Unterscheidung treffen zwischen dem rechtlichen Ist-Zustand und den rechtlichen Sachen, die da sind, die natürlich auch LGBTs oder Lesben, Schwule, Trans schützen. Und dann in der Rechtspraxis, wo Recht sozusagen ihre Anwendung finden muss und da ist dann oft sozusagen, wo kein Richter, kein Henker, dass es da eher das Problem ist der Rechtsdurchsetzung, als dass es rechtlich nicht auf dem Papier stehen würde.
Und da kommen ja auch Sie dann so ein bisschen ins Spiel, ne? Oder der LSVD, man kann es juristisch nicht 1:1 ahnden, also brauchen wir neue und andere Strategien, um damit umzugehen.
Genau, also natürlich ist Anzeige, finde ich, durchaus eine legitime Strategie, die man sich aber auch für die schwerwiegendsten Fälle aufheben sollte. Ich finde sozusagen da durchaus einige Sachen, wie gesagt, auch von der Meinungsfreiheit gedeckt, obwohl man an dieser Stelle schon auch sagen muss, und das fehlt mir immer, wenn Leute gerne die Meinungsfreiheit ins Feld werfen, um sozusagen danach ihren Hass zu versprühen, dass es gibt Meinungsfreiheit, das ist auch gut so, das Recht auf Meinungsfreiheit ist sozusagen auch ein bedeutsames Instrument gewesen in der Emanzipation von Lesben, Schwulen und Transmenschen. Aber es gibt halt auch andere Grundrechte, die da drin stehen und die sind genauso viel wert. Und da muss eine Balance gefunden werden. Und es gibt zum Beispiel auch das Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf Selbstentfaltung und auch praktisch Artikel 1, Würde des Menschen ist unantastbar. Und insofern findet da ja Meinungsfreiheit auch A, seine Grenzen in den anderen Rechten, in den anderen Grundrechten, aber halt auch natürlich in Strafvorschriften wie Volksverhetzung, Beleidigung, Nötigung, Aufruf zu Straftaten und Gewalttaten. Insofern muss man gucken, was ist juristisch auch relevant, ja, um sozusagen ganz klar in die Zuständigkeit von Strafverfolgungsbehörden zu fallen. Das andere ist natürlich auch die Gegenrede. Ja, und da ist sozusagen natürlich stehen viele Leute, glaube ich, auch noch am Anfang, inwiefern man wirklich eine Diskussion in sozialen Medien führen kann, wo es sozusagen ja auch vor allen Dingen um Aufmerksamkeitsökonomien geht, um ein möglichst großes Poltern und ich eigentlich nicht daran interessiert bin, mich mit ihnen jetzt auseinanderzusetzen oder mit meinem Gegenüber auseinanderzusetzen, den ich noch nicht mal sehe. Also die Frage ist ja immer, wann, und das ist, glaube ich, einfach sehr schwer, auch an Kriterien festzumachen, wenn ich einen Kommentar lese auf Spiegel Online oder auf irgendwelchen anderen Medien oder, wie gesagt, auf Facebook oder was auch immer, wer ist diese Person, die das gesagt hat, ja? Wie ist die gerade drauf? Ist die potenziell an Nachdenken, an Austausch, an Diskussion interessiert oder geht es vor allen Dingen um Provokation? Und dann würde ich mich auch nicht auf eine Diskussion einlassen, ja, sondern macht man halt irgendwie sein Statement und sagt, dass das und das die Werte sind, für die man eintritt und dass das und das und das, was die andere Person sagt, dagegen verstößt und dann muss ich mich sozusagen da auch wieder rausziehen, weil sonst weiß man ja gar nicht mehr, wo man anhören und aufhören soll. Insofern muss man einfach gucken und ich glaube, da ist einfach noch sehr viel Lernbedarf auch in der Gesellschaft da. Was ist die angemessene Reaktion in welchen Kontexten? Und ich kann dieses Bedürfnis, ich habe das selber sehr gut verstehen, dass man gerne so eine Bedienungsanleitung haben möchte, was man wann, wie, wo macht. Aber tatsächlich ist es einfach doch sehr situativ, wo man dann halt einfach entscheiden muss, will ich das da stehen lassen, will ich es löschen? Das ist sozusagen ja auch die Frage an Leuten, die zum Beispiel ihre Facebook-Seiten selber verwalten, also ich als Seitenadministrator, was möchte ich auf meiner Plattform, was nicht. Das hat man auch bei den ganzen Kommentaren von den Online-Präsenzen von Zeitungen und Zeitschriften, wo ja Redaktionen auch abgestellt worden sind, um sozusagen da auch eine Etikette durchzusetzen und zu sagen, okay, das sind alles Sachen, Argumente, die kann man jetzt erstmal so gelten lassen, auch wenn ich denen nicht zustimme. Und da ist ganz klar für uns eine Grenze überreicht, sowas möchte ich denn auch auf meiner Seite nicht haben. Und das finde ich ist auch nochmal, finde ich auch so eine Schwachstelle in der Argumentation von Gegnerinnen oft, wenn sie mit Meinungsfreiheit kommen. Meinungsfreiheit heißt nicht, A, dass ich sozusagen meine Medien dafür bereitstellen muss, dass diese Meinung auch präsent ist. Das finde ich, es gehört auch nicht zur Meinungsfreiheit. Und zweitens, was die Leute auch, finde ich, ganz oft dann gern vergessen, ist, dass Meinungsfreiheit nicht heißt, dass ich nicht kritisiert werden darf für meine Meinung.
Ihr Bundestrollamt für gegen digitalen Hass informiert.
Sehr geehrte Netzbenutzerinnen und Nutzer, liebe Twitter und Twitterinnen, hallo Follower. Laut einer aktuellen Studie der Webverbesserungskommission gibt es drei Dinge, die die User bei der Netznutzung, also bei der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit im internationalen Internet erheblich stören. Langsame Verbindung, Pop-up-Werbung für Pop-up-Blocker und Hasskommentare.
Neidische Transenfotze, schneid dir den Schwanz und die Titten und den Kopf ab in dieser Reihenfolge. Alles muss man selber machen. Alter, tötet das Ding, bevor es Eier legt.
Laut Grundgesetz ist es jedem Menschen in Deutschland freigestellt, ob er Eier legen möchte oder nicht. Beleidigungen dagegen sind strafbar. Denn Hass ist keine Meinung. Nicht mal im Internet. Machen Sie mit. Laut und freundlich.
Man kann natürlich A sagen, dass jetzt auf rein rechtlicher Sache ist, zum Beispiel gerade für Trans- und Intermenschen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit noch nicht mehr gegeben. Also gerade für Intermenschen, bei Transmenschen haben bis heute sozusagen eine Pathologisierung, die auch institutionell durch die Medizin abgesichert ist. Insofern gibt es sozusagen sicherlich Transmenschen, die jetzt auch unter dem ganzen Stichwort Genderwahn und so angegriffen werden. Wobei, wie gesagt, auch da Schwule und Lesben drunter sind, weil es ja auch schwule Transmänner gibt oder lesbische Transfrauen.
Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden.
Als traditionell homophob gilt auch das politisch rechte und rechtsextreme Spektrum. Judith Götz ist Literatur- und Politikwissenschaftlerin aus Wien und forscht seit vielen Jahren über die Bewegung der Identitären, vor allem in Österreich.
Also ich würde sagen, dass sich in identitären Kreisen sehr viele unterschiedliche Bezugnahmen auf Homosexualität finden lassen. Also wir haben hier einerseits die offene Ablehnung, also so Äußerungen beispielsweise in Facebook-Postings, wo es darum geht, dass beispielsweise gleichgeschlechtliche Ehe oder auch Adoption von gleichgeschlechtlichen Paaren abgelehnt wird und hier halt eben ganz klar gesagt wird, sowas soll nicht möglich sein. Manchmal gibt es auch so Bezugnahmen, wo Homosexualität privatisiert wird, also so das, was Leute mit gegenseitigem Einverständnis miteinander machen, ist mir egal, solange sie mich damit in Ruhe lassen. Also so diese Privatisierung von Sexualität und auch absprechen, dass das halt irgendwie einen politischen Charakter hat oder dass es hier halt eben auch um ein sehr umkämpftes Territorium eigentlich geht. Und dann, finde ich, gibt es aber auch noch zwei durchwegs sehr spannende Bezugnahmen. Das eine ist, dass sozusagen es so eine Art Teilanerkennung gibt. Also sprich, dass die Identitären sich hier sehr stark auf einen US-amerikanischen Schriftsteller und Bodybuilder, der auch schwul ist, nämlich Jack Donovan, berufen. Jack Donovan hat ein paar sehr antifeministische Klassiker geschrieben, kann man sagen. Unter anderem Der Weg der Männer, das auch im Antaios Verlag ins Deutsche übersetzt wurde und leider jetzt auch einem deutschsprachigen Publikum zugänglich ist. Und er hat davor aber noch ein anderes Buch veröffentlicht, das heißt Androphilia, a Manifesto, Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity. Und in diesem Buch geht Donovan halt eben darauf ein, dass er halt eben meint, dass so die schwulen Männer, also diese hypermaskulinen schwulen Männer, in Wirklichkeit eigentlich überhaupt nicht das Problem sind, weil diese Männlichkeitsbilder einerseits die Geschlechterdichotomie aufrechterhalten, also weiterhin sozusagen die wehrhafte, starke Männlichkeit im Vordergrund steht, abgegrenzt von der beschützenswerten weiblichen Komponente und gleichzeitig, dass halt eben diese hypermaskulinen Männer halt eben, wie ich schon erwähnt habe, auch wehrhaft sind, also das Vaterland verteidigen können und dafür sich einsetzen können. Und das Problem ist in deren Augen, und darauf beziehen sich halt unterschiedliche Identitäre auch, wie zum Beispiel der Martin Lichtmeß, der eigentlich Semlitsch heißt und in der Sezession öfter publiziert und auch ein wichtiger, würde ich sagen, Vordenker, der, also nicht Vordenker, aber halt ein wichtiger Intellektueller in identitären Kreisen ist. Auf diesen Donovan bezieht er sich halt eben auch in seinen Ausführungen oder in seinen Überlegungen. Und diese schwule, maskuline Männlichkeit wird halt eben abgegrenzt von den unter Anführungszeichen Schwuchteln, also den verweichlichten, verweiblichten Männern, die halt eben in ihren Augen sich eingelassen haben mit ihrem größten Feind, nämlich den Feminismus beziehungsweise den Feministinnen. Und die sind deswegen die größten Feindinnen, weil sie halt eben die Männlichkeit abschaffen wollen. Und darum geht es ihnen halt eben, gegen diese ganze unter Anführungszeichen Homo-Vertretungsindustrie, also gegen die Homo-Ehe und so weiter, gegen die wollen sie sich halt eben zur Wehr setzen und stark machen, weil halt eben das in ihren Augen das Ablehnenswerte ist und jetzt gar nicht so die Homosexualität an sich.
Warum wird die neue Rechte auch in Deutschland niemals für die Gleichberechtigung Homosexueller stehen, obwohl selbst eine Alice Weidel sich mit ihrer eigenen und der Homofreundlichkeit ihrer Partei brüstet? Dazu Markus Ulrich vom LSVD.
Also ich kann nicht verstehen, wie man der AfD abnehmen kann, dass sie glaubwürdig für die Interessen von Lesben und Schwulen und Transmenschen eintritt. Denn sonst würde sie sozusagen nicht zum Beispiel sämtliche Bildungsaspirationen oder Bildungspläne zum Thema Vielfalt, wo es darum geht, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass unsere Welt vielfältig ist und dass jeder Person ein Recht darauf hat, offen und diskriminierungsfrei zu leben, dass das sozusagen genau die Zielscheibe ist. Und ich finde es unverantwortlich und ich finde, das hätte man auch Alice Weidel deutlicher sagen müssen. Man hätte sich dann nicht nur an der Ehe, die AfD nicht will, aufhängen sollen, sondern deutlich fragen müssen, wie sie es verantworten kann, dass ihr Kind in der Schule lernen soll, dass seine Familie nicht okay ist. Ich finde, das ist sozusagen der eigentliche Skandal, wenn es um Alice Weidel und die AfD geht. Also für uns ist die AfD eine unberechenbare Alternative, die einfach nur Hass und Gewalt entfesseln möchte. Und wir haben es halt auch zur Bundestagswahl deutlich gemacht, haben die Politiken, die Abgeordneten und Kandidatinnen der AfD durchleuchtet und einfach festgestellt, dass die AfD eine zutiefst homophobe und unberechenbare Partei ist, von der SPTI nicht so viel erwarten dürften.
In Europa gibt es Regionen, wo homosexuelle Menschen noch ganz andere Probleme haben, sich nicht offen auf die Straße trauen können. Zum Beispiel in Weißrussland bzw. Belarus mit der nicht sehr liebevollen Umschreibung »die letzte Diktatur Europas«. Präsident Alexander Lukaschenko tritt mit Zitaten in die Öffentlichkeit wie »besser Diktator sein als schwul«. Laut seiner Statistik sind in Belarus 1,2% der Bevölkerung arbeitslos, 60% gläubig und genau 0,0% homosexuell. Dass zumindest die letzte Aussage falsch ist, beweist seit 2014 das Kollektiv Makeout aus Minsk. Makeout ist eine Anlaufstelle für LGBTQ mit Online-Magazin und wöchentlichem Cinema-Club. Ihre Themen sind Feminismus, Toleranz, Antidiskriminierung, Coming-out. Oder sie geben Workshops für JournalistInnen, wie sie über die Community berichten sollten. Vika und Nasta von Makeout.
Yesterday, for example, we had a first meeting of our laboratory of translations, where we will translate different wonderful and.
Gestern zum Beispiel hatten wir ein Treffen unseres Übersetzungslabors, wo wir tolle Artikel zum Thema aus anderen Ländern ins Russische übersetzten. Ein andermal haben wir vor 200 Leuten unsere Printversion des Magazins vorgestellt. Es kommt also immer auf das Event an.
We had around 200 people, so it depends on the type of event, on the type of space we have. So it's pretty different.
Offiziell gibt es Make-out aber gar nicht. Sie sind in Belarus nicht anerkannt und dürfen auch keine Spenden sammeln.
We can notice that Russian media have influence in Belarus, so people get confused and a lot of people think that there is such a law in Belarus.
Russische Medien haben einen großen Einfluss hier in Belarus und viele Leute glauben, es gäbe bei uns auch so ein Gesetz gegen Propaganda. Als wir neulich unser Printmagazin vorstellten, kamen Leute und haben gesagt, das sei nicht erlaubt. Und wir sagten, so ein Gesetz gibt es bei uns nicht. Sie sagten, wirklich?
They said, really? Okay. Yeah. Hmm. But in general, the LGBT community is very diverse. So there are people with very different backgrounds and some people are more privileged and maybe they can have work and money and they are open, for example, people who are engaged in activism, they are mostly open, but there is also a large amount of people who are closed and who are not privileged.
Auch hier sind queere Menschen unterschiedlich privilegiert. Manche haben Geld, doch es gibt auch viele Arme und vor allem in der Transgender-Community bekommen viele keine Arbeit oder Wohnung. Und es gibt keine Strukturen in Belarus, ihnen zu helfen.
There are no structures which could help them. Yeah.
There is no any specific transgender organization or initiative in Belarus who could help this particular group of people.
Für die russisch-orthodoxe Kirche ist Homosexualität eine der größten Sünden überhaupt. Doch Gott sei Dank ist Homosexualität seit 1994 nicht mehr illegal. Die Diskriminierung von Minderheiten allerdings auch nicht.
From the very beginning we understood completely that we want to make not only our offline space but our online space pretty safe and free from different kinds of discrimination, hate speech as well. So even if there is no like specific rules or someone will not think it's hate speech but if will feel like that in our minds, I mean, people of our team will delete these comments because we do not want all these unrespectful words and opinions will appear on our pages because we created it for ourselves and that's our rules.
Von Anfang an wollten wir unser Online-Angebot vor Hate Speech geschützt gestalten. Falls wir Hate Speech entdecken, löschen wir das, weil das unsere Seite mit unseren Regeln ist. Es gibt auch ein Projekt Coming Out auf unserer Website. Dort haben wir die Kommentarfunktion ganz deaktiviert. Da brauchen wir keine Kommentare. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns nicht selbst hassen. Daher machen wir den Online-Bereich auch safe. Wir passen auf uns auf.
Yeah, but also that's important to understand that we do not hate ourselves, so we're trying to make our internet space more safe for ourselves and more supportive. So when I will come to my Facebook groups pages, probably I will not find like real hard hate speech because I'm trying to take care of myself.
Do you think that you are homophobic?
No, I think that I'm a very nice person. I love people.
Right the gays. Oh yeah. The doctor is here. He's homosexual.
day. Oh yeah.
Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Programm der Europäischen Union finanziert.
Servome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect Words.